Jakob verließ Beer-Scheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Jakob betrügt Esau, er klaut ihm sozusagen den erstgeborenen Segen. Und Esau wird sauer. Jakob muss fliehen. Er macht sich auf den Weg zu seinem Onkel. Auf seinem langen Marsch, immerhin 600 Kilometer, malt er sich immer wieder aus, wie es einmal in seiner Zukunft bei seinem Onkel sein würde. Besser, schöner, erfüllter. Er träumte, wenn ich bei meinem Onkel bin, werde ich ein schönes Mädchen finden, ein Häuschen bauen, ganz viele Kinder in die Welt setzen und endlich zur Ruhe kommen. Dann werde ich mein Glück finden und glücklich sein. Wir alle kennen diese Aussagen. Wir sagen nirgendwo unterwegs zu unserem Ziel, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich endlich glücklich. Mein Leben als Single geht mir dermaßen auf den Senkel. Wenn ich eine andere Arbeit habe, dann hat mein Leben wieder einen Sinn. Der jetzige Job ödet mich echt an. Wenn ich diese Woche mit all ihren To-Dos überlebt habe, dann kann ich mich endlich entspannen. Wenn ich meine Lehre geschafft habe, dann geht das Leben erst richtig los. Wenn ich das hinter mir habe, habe ich wieder Zeit, mich in der Kirche zu engagieren. Wenn ich mit meinen Finanzen wieder im Lot bin, kann ich den Zehnten geben. Wenn ich mehr Geld habe, dann bin ich richtig glücklich. Wenn ich, dann bin ich. Als ich mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich immer wieder zu mir gesagt, wenn der Laden erstmal richtig läuft und alles eingespielt ist, dann kann ich einen Gang zurückschalten und habe Zeit für meine Familie, für Gemeinde und auch für mich. Gott hat mich eines Besseren belehrt. Er schenkte mir eine kraftlose Zeit, in der ich einfach es nicht mehr geschafft habe, die 80 Stunden abzureißen. In der ich mich nur noch von A nach B geschleppt habe. Ich war am Ende. In dieser Zeit fand ich meinen Wenn-Dann-Lehrmeister in meinem guten himmlischen Vater. Er brachte mir bei, wenn ich weiterhin nach dem Wenn-Dann-Prinzip leben würde, dann wäre es das für mich gewesen. Ich realisierte, dass ich im Wenn-Dann nie einen Ort der Ruhe finden würde. Im Wenn-Dann gibt es immer wieder neue Herausforderungen und neue Wenn-Danns. Und so lehrte Gott mir das, was er Jakob tausende Jahre zuvor unterwegs schon gelehrt hatte. Dass er, Gott, immer da ist. Dass Gott ein Ort der Ruhe, der Inspiration, der Erfrischung und der Ermutigung im Hier und im Jetzt ist. Ich lese dazu den gesamten Predigttext aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Ah, da kommt noch ein bisschen mehr hier. Ist nicht alles durchgegangen hier? Jakob verließ Beer-Scheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie in Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab: Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den 10. Teil von allem geben, was du mir schenkst. Soweit der Bibeltext. Jakob legte im Nirgendwo seinen Kopf auf einen Stein. Dieser Ort steht für unseren Alltag, für all die Sachen, die wir täglich machen. Jakob ist in der Wüste. Jeden Tag arbeitet er auf seiner Wanderung seine Kilometer ab. Die Landschaft ist extrem abwechslungsreich. Wüste mit Wind, Wüste ohne Wind. Monoton bis zum Abwinken. Auch unser Alltag trägt des Öfteren diese monotonen Landschaftszüge. Jeden Tag das Essen zubereiten, morgens, mittags und abends, unterbrochen vom Windelwechseln. An jedem Tag denselben Arbeitsweg, gepaart mit Routine am Arbeitsplatz. Jeden Tag die gleiche Soap im Fernsehen und beim Gesichtwaschen immer dasselbe Gesicht. Der Alltag kann mühsam, schwer und belastend sein. Ja, sogar zerstörerisch. Schleichend verabschiedet sich die Kreativität und mit ihr das Leben aus Ehe, unserer Familie und unserem Beruf. So erging es Jakob. Meter für Meter erlosch seine Kreativität. Kilometer für Kilometer in der Wüste schwand seine Lebenskraft dahin. Und jetzt schläft er. Seinen Kopf hat er auf einen Stein gebettet. Und was sieht er in dieser Nacht? Gott? Unglaublich aber wahr. In der Pampa, im hinterletzten Hintertumpflingen, begegnet er Gott. Nicht am Ziel, nicht in der Kirche, nicht im bewussten Suchen und auch nicht im Gebet. Nicht in einer inspirierenden Gemeinschaft. Nein, Gott begegnet ihm im Nirgendwo, in der Wüste, inmitten seines langweiligen und routinierten Alltags. Eine Etappe seiner Wanderung auf dem Weg zum Ziel. Verrückt? Wo sind die Orte? Wo sind die Räume, in denen wir in unserem Leben Gott begegnen? Wo ist der Platz dafür? Und auf dieser Reise nach etwas über 100 Kilometer kommt er, der Bibeltext spricht von diesem bestimmten Ort, ohne ihn schon genau zu benennen. Und es wird klar, diese Geschichte wird auch erzählt, um deutlich zu machen, Warum gibt es diese Gebetsstätte in Bethel? Warum haben wir gerade diese Stätte erwählt? Weil unser Urvater Jakob dieses Erleben hatte. Der Geschichte angelehnt sind vier Orte, vier Räume, von denen ich gerne sprechen möchte. Der erste Raum der Begegnung mit Gott, so habe ich es genannt, ist der Raum in mir. Träume finden ja in uns statt. Träume kommen sozusagen aus dem tiefen Raum in uns. Manche sprechen auch dann vom Herzen, vom Zentrum, von dem Raum der Stille in uns. Raum der Stille und des Schweigens. Gerade im Schlaf werden wir ja in uns in einen Raum geführt, wo es in der Regel nicht laut ist und wo Raum entsteht, auch für Träume. Gerade Träume, sagt uns die Bibel, sind Orte, in denen Gott uns begegnen möchte. Denken wir an die Sterndeuter auf dem Weg zum neugeborenen Jesus. Denken wir an Josef, den Mann von Maria und vielen anderen. Träume finden wir in der Bibel, an denen Gott erscheint, an denen Gott redet. Räume in uns, wo wir auf Gott hören, wo wir auf ihn schauen, so wie Jakob. Träume sind Räume. Träume sind noch nicht der Ort oder Träume selber sind noch nicht die Gottesbegegnung. Aber Träume können sehr wohl ein Ort sein, an dem Gott uns begegnet. Gleichzeitig steckt darin eine Gefahr. Eben diesen Raum. Raum in uns, Raum der Stille, den wir vielleicht bewusst aufsuchen oder den Traumraum schon mit Gott selber zu verwechseln. In Jeremia 23 sagt der Prophet Jeremia: Wer Träume hat, der predige Träume. Wer aber mein Wort hat, das Wort Gottes, der predige das Wort. Da wird ein Gegensatz deutlich, den wir allzu oft erleben, dass nämlich Träume noch nicht per se Gottes Wort sind. Gott kann uns in Träumen begegnen, aber in Träumen kann uns auch sehr viel anderes begegnen. Träume geben uns innere Bilder, innere Worte. Es sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir diese Orte ernst nehmen, aber ihn nicht verwechseln mit Gott selber. Das ist sicherlich eine Gefahr. Dieser Raum in uns ist nicht der Göttliche, ist nicht das Göttliche in uns, aber sehr wohl ein Ort, in dem Gott uns begegnen kann. In der Stille, da wo wir still werden, oder hier, wie bei Jakob in der Nacht. Gott kann sich zeigen und Gott spricht. Und damit bin ich beim zweiten Raum, das aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste ist. Der Raum, den Ort, den Gott selber schafft, den Gott selber gibt. Er wählt den Weg, wie er uns begegnen will. Hier bei Jakob im Traum zeigt sich Gott auf der Himmelsleiter. Wenn man genau hinschaut, dann ist das sicherlich nicht solch eine wackelige Leiter, sondern eine große Treppe, eine große Aufschüttung könnte man auch übersetzen. Das erinnert an Bilder, die wir von allen aus Babylon kennen. Hohe Aufschüttungen. Manche denken dabei an den Turmbau von Babel, an den Turmbau zu Babel. Hohe Aufschüttungen bis zum Himmel. Von der Erde bis zum Himmel. Und so haben Menschen sich auch oft verstanden, dass sie mit einer solchen Treppe, ob nun so äußerlich gebaut oder irgendwie bildhaft gebaut, dass sie selber bis zum Himmel kommen. Ja, so sollten auch die Menschen in Babylon einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Diese Treppe müsste man eigentlich sagen, reicht bis zur Erde. Denn sie ist nicht der Weg, den der Mensch zu Gott geht, sondern sie deutet vielmehr den Weg, an den Gott zu uns Menschen geht. Manche übersetzen dann in vielen Bibeln, oben auf ihr, oben auf der Treppe stand Gott. Man kann aber auch übersetzen, vor ihm, vor Jakob stand Gott. Er scheint ihm im Traum und redet mit ihm. Wer Träume hat, der predige Träume, so sagt der Prophet. Aber wer Gottes Wort hat, der predige Gottes Wort. Das Wort Gottes ist der vornehmste Ort, an dem Gott uns begegnen möchte. Das sind nicht irgendwelche Worte, sondern das sind Worte der Verheißung, Worte der Zusage, Worte des Versprechens. Gott verspricht sich uns, so wie er hier sich Jakob verspricht. Und wenn Gott verspricht, dann verspricht er sich nicht. Gott verspricht, dass dieses Land Jakob und seinen Nachkommen gehören wird, das Versprechen, dass er sich ausbreiten wird, dass er ein großes Volk werden wird. Er, der jetzt auf der Flucht ist, alleine. Das Versprechen, dass Gott ihn zurückführt von seiner Flucht. Und das Versprechen, dass durch ihn mit ihm gesegnet werden alle Generationen auf der Erde. Dass also der Abrahams Segen durch Generationen weitergegeben wird. So schafft Gott diesen Raum. Gott selber begegnet dem Jakob auf der Flucht. Das war sicherlich nicht der Raum, den Jakob sich ausgesucht hat, wo er hoffen konnte, Gott zu begegnen. Aber wo Gott ihm begegnen wollte, ihm, dem Betrüger, ihm, den schuldig gewordenen, ihm, den von Tode bedrohten, ihm, den Heimatlosen, begegnet Gott mit diesem Versprechen. Gott selbst steigt herab. Gott selbst gibt den Ort. Gott selbst gibt das Wort, in dem er uns begegnen will. Und im Neuen Testament finden wir an dieser Stelle Jesus. Er ist der Ort. Er ist das Wort, in dem Gott uns begegnen will. Wo Gott sich uns zeigen will. Wo Gott sich uns verspricht. Wenn ein Mensch Gott begegnet, dann finden wir immer wieder, und vielleicht haben wir das auch persönlich schon erlebt, eine tiefe Faszination. Dass wir angezogen werden, dass wir begeistert sind. Ich dachte an Mose, der im brennenden Dornbusch Gott begegnet und hinzueilt. Und zugleich gehört immer diese tiefe Erschrecken dazu. Was wir hier bei Jakob finden, Ehrfurcht. Jakob erschrickt und sagt, dieser Ort gebietet Ehrfurcht. Wo Gott den Menschen begegnet, da ist Faszination, da ist Begeisterung, aber da ist auch tiefe Ehrfurcht. Ich komme zum dritten Raum. Das ist der äußere Raum. Jakob hat an dieser Stelle, an diesem Ort, dieses besondere Gotteserlebnis. Und er nimmt den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hat, richtet ihn auf und sagt, hier ist wahrhaftig Bethel, Haus Gottes. Hier ist das Tor zum Himmel. Hier habe ich die Treppe geschaut. Deshalb richtet er den Stein auf. Er salbt ihn sozusagen. Mit Öl wird der König gesalbt, der Priester, der Prophet, der Messias, der Gesalbte. Er salbt diesen Stein als Zeuge der Gottesbegegnung und als Zeichen seiner Erinnerung. Wenn ich hierhin zurückkomme, soll hier ein Haus Gottes entstehen. Räume, Häuser, Kirchen, Gemeindehäuser, Tempel, Zeugen und Zeichen der Begegnung mit Gott. Wenn wir bei Jakob schauen, sehen wir sozusagen eine Haltestelle auf dem Weg. Wir brauchen solche äußeren Räume, genauso wie wir innere Räume brauchen. In unserer Tradition, von der wir geprägt sind, wird das schnell abgewertet. Wir sind geprägt, dass es auf das Herz ankommt. Auf dem bewussten Glauben, dass wir vom Herzen glauben und alles Äußerliche bis hin zu Räumen steht schnell in Verdacht, das Innerliche zu verraten. Wir brauchen solche Räume. Wir brauchen Äußeres, denn Äußeres prägt uns auch. Wirkt auf uns ein, positiv oder negativ. Räume können uns erbauen oder auch niederdrücken. Ohne dass es äußerlich wird, ohne dass es auch Raum findet, bleibt das Innere blass, bedroht und letztlich auch beliebig. Das hat etwas damit zu tun, dass wir eben nicht nur im Herzen oder in einer abstrakten Seele glauben, lieben und hoffen, sondern dass Gott uns als einen lebendigen Leib geschaffen hat. Auch der ist schon etwas Äußeres. Das gehört zusammen. Räume sind also so etwas wie Kennzeichen der Begegnung mit Gott, Orte der Anbetung und des Schweigens vor Gott und auch dem Leben vor Gott. Israel wusste darum, Jakob wusste darum, richtet hier diesen Stein auf, und um dort später eine Gebetsstätte zu bauen. Die Gefahr liegt darin, dass wir die Begegnung mit Gott an diesen Ort binden. Jakob nennt diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Es wurde in Israel eine Anbetungsstätte, das kann man im Richterbuch nachlesen. Eine Zeit lang steht dort die Bundeslade nach der Wüstenwanderung, und später, als Nordreich und Südreich voneinander getrennt sind und zum Südreich gehört Jerusalem, dort steht der Tempel, wird eine der wichtigsten Gebetsstätten im Nordreich eben dieses Bethel, Haus Gottes. Und Menschen stehen immer in der Gefahr, dass sie mit Orten nicht nur ihre Erinnerung verbinden oder mit Orten eben den Raum, wo Gottes Begegnung passieren kann, sondern dass sie Gott und ihren Glauben an diesen Ort binden, dass es nur da geht, nur da richtig geht. Da denken wir an das Gespräch, das Jesus mit der Frau aus Samarien hatte. Das war einer der Streitpunkte zwischen Juden und den Samaritern. Wo wird Gott richtig angebetet? Auf dem Berg oder auf diesem Berg? In dem Tempel oder in dem anderen Tempel? In der Kirche oder in dieser Konfession? So können Menschen streiten über den Ort der richtigen Anbetung und verlieren genau das, nämlich die richtige Anbetung. Dass sie aus der Anbetung vor Gott leben, dass sie die Räume begreifen als Orte, die Gott nutzen kann, als Orte, die Gott nutzen will, aber an die er nicht gebunden ist, denn Gott ist Geist, Geist und Wahrheit. Deshalb der vierte Raum. Ich habe ihn genannt, den Raum der Nachfolge. Raum des Weges. Jakob und seine Vorfahren waren Nomaden. Jakob war hier auf der Flucht. Und in seinem Verständnis war ein Gott noch viel stärker an einen Ort gebunden oder zumindest an ein Land oder an das Volk. Deshalb war klar, wenn ich das verlasse, verlasse ich auch diesen Gott. Wenn ich den Ort der Anbetung verlasse, verlasse ich auch Gott. Und deshalb gibt Jakob ein Versprechen, bei dem er sich auch zunächst vergewissert. Ist dieser Gott, der Gott seines Vaters Isaak, der Gott Israels, der Vater Jesu, wirklich ein Gott, der mitgeht? Ein Gott, der nicht an einem einzigen Ort gebunden ist, sondern ein Gott, der wirklich den Lebensweg mitgeht? Nur in diesem Vertrauen können wir ja vertraute Orte verlassen. Wie kann man sich auf eine weite Reise begeben? Für Jakob waren es noch ungefähr 500 Kilometer, für einen Fußgänger in der damaligen Zeit eine ordentliche Strecke. Vor allem eine Strecke in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur hinein. Kann ich gewiss sein, Gott, ob du mitgehst? Manche lesen daraus, dass Jakob mit Gott handeln wollte, so wie er das vielleicht von seinem Großvater Abraham kannte. Nein, er will sich vergewissern. Gott, gehst du mit? Sorgst du auch unterwegs für mich? Bist du auch da? Und dieser Gott hat sich ihm versprochen: Ich will mit dir sein, egal wo du hingehst. Das ist das Versprechen Gottes, das er Jakob gibt und seinem Volk und durch ihn auch uns. Auch wir Christen sind auf dem Weg. Auf dem Weg zu einem großen Ziel. Auf dem Weg zur Ewigkeit. Auf dem Weg dahin, was Gott Jakob schon im Traum andeutet, auf dem Weg zum Himmel. Und auf diesem Weg brauchen wir auch die Vergewisserung, dass Gott auch wirklich mit uns geht. Dass es ein Weg ist, der Orte hat, wo Gott uns begegnet. Dass wir Erkennungszeichen und Kennzeichen haben. Dazu gehört in erster Linie nicht der innere oder der äußere Raum eines Hauses, sondern Jesus selbst sagt, das Erkennungszeichen auf dem Weg, das steht in Johannes 13, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr aus der Gottesbegegnung lebt, so ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinde, egal wo sie sich trifft, ob in einem Haus oder auf einem freien Felde oder unterwegs, das ist das Erkennungszeichen, so wie ihr Liebe untereinander habt. Dort ist der Raum, der Ort, den Gott uns gegeben hat. Auch dieser Ort unterliegt einer Gefahr, dass wir in der Nachfolge zu sehr auf das Tun setzen, dass wir als Gemeinde zu sehr auf uns selber schauen. Nein, es kommt darauf an, dass wir gemeinsam still werden vor Gott, dass wir gemeinsam immer wieder uns für ihn öffnen. Er hält das Tor des Himmels für uns offen. Das ist Jesus. Wenn wir ihm folgen, dann kommen wir ans Ziel. Egal wie weit der Weg ist, egal wie holprig er sein mag, dann steht das Tor des Himmels für uns offen. Und der Gott, der mit uns ist, erwartet uns. Jetzt in der Stille und auch an seinem Ziel. Amen.